ARD.
Ich bin fasziniert von Bakterien, weil sie als Zentrum eines jeden Ökosystems fungieren und ohne sie das Leben, was wir heute kennen, überhaupt nicht möglich wäre und wir sie trotzdem nicht sehen. Also die reisen quasi auf uns und wenn wir längere Zeit in einem Raum sind, verlassen die uns auch wie eine Wolke und dann läufst du vielleicht durch meine Wolke und dann kriegst du ein paar von meinen ab und die Vorstellung ist vielleicht manchmal ein bisschen unschön, aber eigentlich zeigt das einfach, wie verbunden wir sind mit der Umwelt, mit den Mitmenschen, mit der Natur um uns herum.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Unser Körper ist eine riesige WG. Eine Wohngemeinschaft aus menschlichen Zellen und unzähligen Mikroben, Viren, Bakterien, Pilzen und anderen mikroskopisch kleinen Lebewesen. Meist leben sie in friedlicher und produktiver Koexistenz. Manchmal gibt es Streit, dann werden wir krank. Am besten ist die Stimmung, wie immer, wenn es genug Leckeres zu essen gibt. Wie diese WG funktioniert, wer welche Aufgaben übernimmt und wie das Verhältnis zur Nachbarschaft so ist, das schauen wir uns jetzt an in den Wissenswerten von RBB24 Inforadio. Ich bin Anna Korwis und mein Gast heute ist die Lebensmittelchemikerin Theda Bartholomäus. Sie hat am Max-Delbrück-Center in Berlin zum menschlichen Mikrobiom promoviert und forscht jetzt an der Universität Oslo. Sie ist, und das kann man wirklich so sagen, fasziniert von Mikroben. Theda Bartholomäus, herzlich willkommen.
Hi.
Du fühlst dich wohler, wenn wir uns duzen, hast du mir gesagt. Ein Wunsch, den ich sehr gerne hiermit erfülle. Also du, Theda, du bist ja in eine Biologenfamilie reingeboren worden. Vater, Mutter, Bruder, alle Biologen. Forschergen hast du offenbar auch geerbt. Aber woher kommt denn deine Begeisterung ausgerechnet für unsere mikroskopisch kleinen Mitbewohner?
Ich glaube, ich fand die schon immer sehr spannend. Schon als ich klein war, habe ich gerne Ameisen und Milben beobachtet in der Sonne. Und als ich angefangen habe zu studieren, wurde das Mikrobiom das erste Mal in einem Bioseminar vorgestellt. Mhm. Und seitdem bin ich fasziniert von Bakterien, weil sie als Zentrum eines jeden Ökosystems fungieren. Und ohne sie das Leben, was wir heute kennen, überhaupt nicht möglich wäre. Und wir sie trotzdem nicht sehen. Seitdem bin ich fasziniert von denen.
Bleiben wir nochmal bei diesem Bild von unserem Körper als Mikroben-WG. Wer wohnt denn da alles?
Der größte Anteil, das sind die Bakterien. Und es leben unterschiedliche Bakterien an unterschiedlichen Stellen und in unterschiedlichen Stellen in unserem Körper. Im Darm leben viele Bakterien, auf der Haut, in der Lunge. Und zusätzlich dazu leben Viren, Bakteriophagen, das sind Viren, die nur Bakterien angreifen, Pilze und andere kleine Eukaryoten, das sind einzellige Lebenswesen, die einen Zellkern haben, so wie wir Menschen und Tiere.
Okay, du hattest eben schon mal kurz das Stichwort Milben erwähnt. Die leben ja gerne in unseren Hautporen, die zählen aber nicht zu den Mikroben, um das nochmal klarzustellen.
Ich denke, da kann man eine Debatte aufmachen. Für mich nicht. Aber für mich zählen auch kleinst einzellige Lebenswesen nicht dazu. Ich fokussiere mich auf Bakterien und Archaeen.
Du hast auch schon gesagt, die meisten dieser Mikroben leben in unserem Darm, das sogenannte Mikrobiom. Aber es werden auch andere Räume besiedelt, die Lunge zum Beispiel. Das ist noch nicht so gut erforscht wie der Darm.
Ja, genau. Also früher hat man gedacht, die Lunge wäre keimfrei. Das ist sie nicht. Sie ist auch besiedelt mit Bakterien und die sind essentiell für die Lunge, um bei der Abwehr von Pathogenen, also Krankheitserregern, zu unterstützen. Und ein Missverhältnis im Lungenmikrobiom ist auch assoziiert mit COPD und Asthma und schweren Infektionen der Lunge.
Und was ist mit anderen Organen?
Man hat auch ein Mikrobiom in der Vagina. Das ist anders als zum Beispiel im Darm und in der Lunge, wo es gesagt wird, je diverser, also artenvielfältiger dieses Biom ist, desto gesünder ist es in der Vagina so, dass Artenvielfalt nicht gleich gesund ist. Das Vagina-Mikrobiom ist vor allem charakterisiert durch ein ganz bestimmtes Bakterium, Lactobacillus. Die produzieren Milchsäure und halten das Milieu sauer und schützen uns vor Krankheitserregern. Und das Vagina-Mikrobiom ist auch assoziiert mit erfolgreichen Schwangerschaften und IVF-Erfolgen. Also
künstliche Befruchtung.
Künstliche Befruchtung. Und das wird auch gerade, also das hat gerade erst angefangen, die Forschung. Dann gibt es die Haut. Das ist quasi die direkte Barriere zur Außenwelt. Da gibt es, je nachdem, welche Art von Haut sich angeschaut wird, unterschiedliche quasi Communities, also unterschiedliche WGs. Im Gesicht leben andere Bakterien als auf trockenen Hautstellen und in feuchten Bereichen nochmal andere.
Mhm. Und wie habe ich mir diese Form von Wohngemeinschaften vorzustellen? Ist das so eine Party-WG oder eine Zweck-WG oder eher schon so eine symbiotische, eingeschworene Gemeinschaft?
Also ich stelle es mir als Gemeinschaft vor. Jeder hat eine Funktion oder mehrere Funktionen und Bakterien arbeiten miteinander. Einer produziert einen bestimmten Stoff, das ein anderes Bakterium braucht, um einen anderen Stoff zu produzieren. Das heißt, es ist wie ein Netzwerk aus Leben, was zusammenarbeitet in und auf uns.
Also sehr arbeitsteilig organisiert, ja, diese Wohngemeinschaft. Wenn man sich jetzt mal so die Zahlen anguckt, du hast schon gesagt, Bakterien, das ist die größte Gruppe an Mikroben in unserem Körper. Lässt sich das denn irgendwie festmachen, wie sich Bakterien mengenmäßig zu unseren menschlichen Zellen verhalten?
Ja, also wir haben ungefähr so 39 Billionen bakterielle oder mikrobielle Zellen auf uns. Und menschliche Zellen haben wir im Vergleich 30 Billionen. Das heißt, wir sind ungefähr 1:1 Mensch und Mikrobiom.
Okay, und wie sind denn dann so die Machtverhältnisse? Also wer ist der Hauptmieter von der Wohnung namens Körper?
Das, glaube ich, das kann man auch sehr philosophisch sehen. Ich denke, dass der Hauptmieter eigentlich die Mikroben sind. Aber wir sind natürlich größer und wir geben, vielleicht sind wir das Haus und die Mikroben sind die Bewohner.
Okay, jetzt, du hast schon gesagt, die Mikroben stecken nicht nur in unserem Körper, sondern die sitzen auch auf unserer Haut. Und während du und ich jetzt hier sitzen in diesem Inforadio-Studio, tauschen wir die auch miteinander aus. Aber wie funktioniert das konkret?
Also die reisen quasi auf uns und wenn wir längere Zeit in einem Raum sind, verlassen die uns auch, zusammen mit Körperzellen, die man einfach verliert. Und die bleiben dann.
Also die fliegen hier so rum.
Genau, die fliegen.
Die umgeben
rum.
Mich. Also die, meine umgeben mich und deine umgeben dich.
Dich, ja. Und,
wie so eine Wolke.
Wie eine Wolke. Und dann läufst du vielleicht durch meine Wolke und dann kriegst du ein paar von meinen ab. Und vielleicht fühlen die sich wohl auf dir oder nicht. Und dann verschwinden sie wieder. Und das ist eigentlich in jedem Raum, so in der S-Bahn. Die Vorstellung ist vielleicht manchmal ein bisschen unschön, weil
kommt so auf die Mitfahrenden in der S-Bahn an.
Aber eigentlich zeigt das einfach, wie verbunden wir sind mit der Umwelt, mit den Mitmenschen, mit der Natur um uns herum.
Wie groß ist denn so dieser Bewegungsradius von den Mikroben? Also wir sitzen uns jetzt, ich würde mal sagen, 3 Armlängen entfernt voneinander gegenüber. Funktioniert sowas auch in einem großen Saal?
Ja, je länger, also es hat was mit Chemie zu tun und Diffusion. Also je länger man sich in einem Raum aufhält, desto mehr Teilchen bewegen sich. Und ich denke, dass irgendwann hat man, wie wenn man Tinte in ein Glas Wasser tropfen lässt und sich die Tinte langsam verteilt und irgendwann das ganze Wasser blau ist, ist das, je länger man in einem Raum ist mit anderen Menschen, desto mehr verteilt man sich.
Mhm. Es ist ja bekannt, dass bei Familien, die also wirklich lange eng zusammenleben, inklusive der Haustiere, die sie so haben, dass sich so die Mikroben aller Beteiligten ähneln und das Mikrobiom sich auch ähnelt. Also Zeit ist ein entscheidender Faktor. Wenn ich jetzt nur mal kurz morgens im Berufsverkehr in volles S-Bahn-Abteil reinspringe, so schnell geht es dann nicht, dass ich die Mikroben von allen anderen in 5 Minuten...
Nee, also zumindest bleiben sie nicht auf dir.
So ein bisschen seltsam ist einem diese Vorstellung ja trotzdem, dass man da auch mit Wildfremden ständig irgendwas austauscht an Kleinstlebewesen. Aber du sagst ja, grundsätzlich ist Vielfalt in unserer Mikroben-WG was Gutes, oder?
Richtig, ja.
Warum?
Das hat was mit Redundanz zu tun. Wenn wir vom Darmmikrobiom reden, ist es schon positiv, wenn man viel Vielfalt hat. Das heißt, jeder kleine Mitbewohner in dir hat eine bestimmte Funktion und kann aber auch andere Funktionen übernehmen von seinem nächsten Nachbarn. Und sagen wir, ein Mitbewohner wird krank und wäscht sein Geschirr nicht mehr ab, dann kann ein anderer Mitbewohner das übernehmen. Und je mehr Mitbewohner man hat, die unterschiedliche Sachen machen können, desto stabiler ist diese ganze WG und bricht nicht auseinander.
Okay, also man kann gegenseitig dann einspringen und Aufgaben übernehmen. Du hast ja dieses Mikrobiom im Darm intensiv erforscht. Ich würde vermuten, wahrscheinlich indem du dich eingehend mit sehr vielen Stuhlproben beschäftigt
hast.
Ja. Auch eine schöne Aufgabe sicherlich.
Ja.
Und du hast ja eben auch genau diese Funktionen der verschiedenen Bewohnerchen da angeschaut. Welche Aufgaben haben sie denn? Kannst du mal 2, 3 Beispiele nennen?
Einige produzieren Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin K oder B. Andere trainieren das Immunsystem, sagen dem Immunsystem, was Freund und was Feind ist. Einige produzieren Metabolite, das sind sozusagen
Stoffwechsel.
Genau, also es gibt mehrere Metabolite, die nennt man kurzkettige Fettsäuren. Mittlerweile kann man die auch in der Apotheke schon kaufen. Mhm. Die sind super beliebt und diese kurzkettigen Fettsäuren, die können über die Darmwand ins Blut und verteilen sich im ganzen Körper. Die kommen von den Bakterien in uns drin. Und diese kurzkettigen Fettsäuren können mit unserem Immunsystem in Interaktion treten. Und das zum Beispiel beruhigen oder dem Immunsystem sagen, es soll bestimmte Produkte produzieren. Und diese kurzkettigen Fettsäuren, die sind sehr, sehr spannend. Da wird sehr viel Forschung dran betrieben, weil gezeigt wurde, dass sie einen positiven Einfluss auf Bluthochdruck haben. Und sie sind auch positiv assoziiert mit Blutcholesterinwerte, also das schlechte Cholesterin im Blut. Je mehr kurzkettige Fettsäuren man hat im Blut, desto geringer ist das schlechte Cholesterin im Blut bei einigen Patienten. Und diese Metabolite sind sehr, sehr spannend, weil die quasi wie Botenstoffe der Bakterien sind, die richtig in unser ganzes Körpersystem eintauchen und uns beeinflussen.
Okay, also wichtige Funktionen. Und du hast eben schon gesagt, die strahlen nicht nur lokal in unser Verdauungssystem aus, sondern die strahlen in den ganzen Körper, auch Richtung Herzgesundheit oder Bluthochdruck hast du genannt, aus. Andersrum gefragt, wenn unser Mikrobiom nicht im Gleichgewicht ist, welche Erkrankungen kann das mit sich bringen?
Das Problem bei der Mikrobiomforschung ist Kausalität. Also das Problem ist immer zu sagen, nur weil unser Mikrobiom eventuell im Ungleichgewicht sind, werden wir krank.
Ach so, Henne-Ei, weil es auch umgekehrt
genau,
sein kann.
Das finde ich gerade super spannend an der Forschung, aber es macht es auch sehr kompliziert. Was man aber sagen kann, ist, es gibt Assoziationen, das heißt, ein Ungleichgewicht im Mikrobiom ist assoziiert mit zum Beispiel Bluthochdruck. Und da ist jetzt die Henne-Ei-Frage ist, ist es so, dass Menschen, die Bluthochdruck haben, eventuell einen anderen Lebensstil haben, sich anders ernähren und deswegen das Mikrobiom anders ist? Oder ist es umgekehrt? Und das versuchen wir Forscher auseinander zu dröseln. Da braucht man sehr viel Statistik. Das macht sehr viel Spaß, aber es ist sehr kompliziert. Und wenn wir das quasi verstehen, das Henne-Ei-Problem, können wir vielleicht auch noch besser in das ganze System eingreifen. Was man aber sagen kann, ist, wenn man eine ausgewogene Ernährung hat und ein artenvielfältiges Mikrobiom, kann man Bluthochdruckentwicklung vermeiden.
Das kann man schon mal festhalten.
Ja.
Forschung hat ja auch schon gezeigt, dass diese Assoziationen nicht nur zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen bestehen, sondern dass es wohl auch Zusammenhänge, auch wieder Henne-Ei-Problem, zur psychischen Gesundheit gibt. Ja. Woraus besteht dieser Zusammenhang?
Also es gab eine riesige Studie relativ am Anfang der Mikrobiomforschung, die reduzierte Diversität mit Autismus-Spektrumserkrankungen assoziiert hat. Und diese Studie wurde zurückgezogen, weil genau da das Problem war, dass in der Studie nicht berücksichtigt wurde, dass ein Teil der Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung eine sehr spezifische Diät haben. Und das Gleiche ist bei der Assoziation zwischen Veränderungen im Mikrobiom und Depression, weil Menschen mit Depressionen sich eventuell zurückziehen, einen anderen Lebensstil führen als gesunde Menschen oder sich anders ernähren. Das heißt, auch hier ist es so, wir finden diese Assoziation.
Aber was hat der Darm da mit dem Hirn zu tun?
Ja, das Serotonin, dieses Wohlfühlhormon, was wir haben, was dazu führt, dass wir weniger ängstlich sind und allgemein uns besser fühlen, das wird zu 90% im Darm produziert.
Okay.
Und zwar in den Darmzellen. Und diese Produktion wird von Bakterien angeregt.
Verstehe. Und das, darüber, ja. Okay, aber es ist auch wieder, wie du sagst, eine Assoziation, ein Zusammenhang. Ja. Man weiß aber nicht, in welche Richtung das läuft. Also man kann jetzt nicht schlussfolgern, ein Mikrobiom, was aus dem Gleichgewicht geraten ist, verursacht Depressionen.
Richtig, das können wir noch nicht.
Es fällt nur zeitlich
häufig zusammen. Ja, es fällt häufig zusammen. Einfach, weil die Bakterien so schnell reagieren auf jede Art von Veränderung. Das ist wirklich spannend. Ich habe zusammen mit meinem Bruder eine Studie, wo wir Probanden ganz viel Ballaststoffe gegeben haben, um uns anzugucken, ab welchem Punkt das Mikrobiom reagiert. Also wir haben quasi den Leuten Ballaststoffe gegeben und dann von Tag 1 angefangen, jeden Tag Stuhlproben zu sammeln und haben uns dann angeguckt, was passiert. Und schon nach dem ersten Tag sieht man, dass sich die mikrobielle Gemeinschaft verändert.
Nach dem ersten Tag schon.
Das ist so
schnell.
Was
im Positiven heißt, Ernährung positiv umstellen,
sofort. Ja. Aber auch im Negativen.
Ja.
Aber man kann alles wieder gut machen.
Okay, genau. Stichwort Ernährung. Wir haben ja die Gesundheit unseres Mikrobioms weitgehend selbst in der Hand, weil wir die Mitbewohner, die Kleinen, füttern mit dem, was wir essen. Was ist denn die beste Ernährung für unser Mikrobiom? Probiotische Joghurt werden ja zumindest stark beworben.
Ja, also im probiotischen Joghurt wird ja gesagt, dass Bakterien drin sind, lebendige. Und die sind auch da drin, aber die werden wahrscheinlich zum größten Teil von der Magensäure zerstört. Hm. Ein kleiner Teil wird unten ankommen. Ich denke, der Joghurt an sich ist wahrscheinlich gut. Aber viel, viel besser ist eine ballaststoffreiche Ernährung. Hm. Das heißt, viel Gemüse und wenig prozessierte Lebensmittel, versuchen, weniger Salz zu sich zu nehmen. Es gibt Studien, die zeigen, dass erhöhte Salzkonzentration Lactobacillen, das sind die guten Bakterien im Darm, die zum Beispiel diese kurzkettigen Fettsäuren produzieren, dass bei einer salzreichen Diät die runtergehen. Das heißt, ein bisschen auf Salz verzichten. Aber generell eine sehr gute Ernährung sind viele Ballaststoffe, weil Bakterien lieben Ballaststoffe, die nehmen die Ballaststoffe auf und verstoffwechseln sie in die kurzkettigen Fettsäuren, die so unglaublich spannend sind.
Theda Bartholomäus ist heute mein Gast in den Wissenswerten. Sie forscht am Max-Delbrück-Center in Berlin und an der Universität Oslo zur Welt der Mikroben. Im Körper, aber auch in der Umwelt. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir unsere Mikrobewohner auch untereinander ja austauschen. So einen Austausch gibt es aber nicht nur von Mensch zu Mensch, sondern auch zwischen uns Menschen und unserer Umwelt. Wie läuft denn dieser Austausch?
Also einmal
über das Essen.
Genau, einmal über die Ernährung, aber dann auch über die Luft. Es gibt ja dieses Sprichwort, dass Landluft gesund macht. Es ist so, dass wenn man sich in der Natur bewegt oder in der Erde rumkramt, dass man auch Bakterien aus der Umwelt aufnimmt und wir quasi dadurch immer mehr in Kontakt mit denen stehen.
Okay, also Pflanzen, Tiere, Böden,
alles
das,
ja.
Ne? Hat alles ein eigenes Mikrobiom. Ja. Aber lokal oder regional unterscheidet sich das ja radikal.
Ja.
Berlin, Downtown, Uckermark,
ja.
Und so weiter, also ganz unterschiedlich.
Ja, einfach weil je nachdem, wo man ist, andere Nährstoffe, andere Verhältnisse sind für die Mikroben. In den Tropen leben andere Bakterien im Boden als in der Arktis.
Hm. Ja.
Deswegen ist es überall regional unterschiedlich. Genauso wie das Darmmikrobiom regional unterschiedlich ist.
Mhm. Was ich mich aber frage, wir sind alle unentwegt untereinander und über unsere Umwelt am Mikroben austauschen, haben wir jetzt gelernt. Und wir Menschen sind aber ja auch hochgradig mobil. Wir fliegen durch die Weltgeschichte, wir treiben Handel, wir sind überall unterwegs. Wie eng vernetzt sind wir denn dann eigentlich auf Mikrobenebene? Also es gibt ja diese kleine Welttheorie, ne, die uralt ist und die irgendwie besagt, dass um ein paar wenige Ecken jeder Mensch auf der Welt jeden anderen Menschen auf der Welt kennt. Wie ist es denn dann mit unseren Mikroben und unserem Mikrobiom?
Ich würde sagen, das ist vielleicht auch eine noch etwas kleinere Welt als die kleine Welt.
Mhm. Noch weniger Ecken,
ja. Ich meine, man kennt das, wenn man zum Beispiel irgendwo hinfliegt, wo man die Ernährung nicht kennt und man dann Probleme mit seinem Magen-Darm-Trakt bekommt. Das ist unter anderem deswegen, weil man auf die anderen Bakterien da reagiert im Essen und in der Umgebung. Man passt sich an und wenn man zurückfliegt, nimmt man Teil mit. Und dann passt man sich hier wieder an und es wird wieder, also es ist alles so im Fluss, es verändert sich die ganze Zeit. Aber man verteilt sich über die ganze Welt, je nachdem, wo man ist und nimmt was mit.
Und wir haben quasi schon überall da, wo wir waren, unseren mikrobiellen Fingerabdruck hinterlassen.
Ja, es gibt Forschung, bei uns an der Uni Oslo tatsächlich, es gibt eine Doktorandin, die arbeitet an der Idee, dass man eventuell Mörder an einem Verbrechen damit nachweisen kann, dass man die Mikroben untersucht, die er im Raum hinterlässt.
Ah, okay. Also nicht nur den Fingerabdruck, sondern
ja, ich finde die Vorstellung super spannend.
Also wie weit ist die? Geht das schon?
Also ich hätte mehr zuhören sollen beim Vortrag, aber Es war sehr spannend. Ich glaube, man sieht auf jeden Fall was. Vielleicht lernt man eher was über die Ernährung des Straftäters, als wer genau das ist. Aber man findet auf jeden Fall, man hinterlässt was.
Vielleicht hilft es den Täterkreis. Ja. In die Veganer-Ecke oder, oder in die Nur-Fleischesser-Ecke einzugrenzen.
Ja.
Okay, und ist denn all das dann auch so ein bisschen die Grundlage für diesen One-Health-Ansatz, der ja auch mit der Corona-Pandemie mehr Aufmerksamkeit bekommen hat? Also das sind ja letztlich Forscher, die appellieren, Humanmedizin, Tiermedizin und Umweltfaktoren zusammen zu betrachten.
Ja, also es ist unter anderem auch daraus geboren, dass wir sehen, dass immer mehr Bakterien auch im medizinischen Umfeld, also im Krankenhaus, Resistenzen haben gegen die Antibiotika, die wir verwenden. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Und dieser One Health Approach berücksichtigt, dass diese Antibiotikaresistenzen nicht zwangsläufig aus dem Krankenhaus kommen und daher, dass Patienten Antibiotika nehmen, sondern aus der Landwirtschaft und Umwelt. Es ist natürlich ein Problem, wenn wir sehr viel Antibiotika benutzen in der Landwirtschaft, dass die sich überall verteilen, global, und sich dann auch irgendwann im Patienten wiederfinden und wir wissen das nicht. Mhm. Und dann versuchen wir, den zu behandeln für eine bakterielle Infektion und die Antibiotika funktionieren nicht mehr. Und davor haben sehr viele Leute Angst und das ist auch berechtigt, weil das akkumuliert immer mehr. Also immer mehr Bakterien tauschen sich gegenseitig aus und das eine Bakterium sagt, hey, ich habe eine Resistenz gegen Penicillin.
Möchtest
du das auch haben? Und dann verteilt sich das überall und es ist wie so ein Wettrüsten Mensch-Bakterien. Und mit diesem One-Health-Approach ist es so, es reicht nicht nur die Krankenhäuser oder die Ärzte, denen zu sagen, ihr müsst aufpassen mit den Antibiotikern, sondern wir müssen das global überall hinbringen und sagen, ihr müsst aufpassen mit den Antibiotikern, auch in der Tierzucht und überall.
Okay, und Antibiotika ist ja letztlich nur ein Beispiel dafür, wo das Konzept Anwendung und Relevanz finden kann. Du hast ja jetzt auch in deiner Forschung aktuell den Fokus wirklich auf die Umwelt gelegt, aber du begibst dich da auf Zeitreise. Wenn ich das richtig verstanden habe, untersuchst du uralte Mikroben aus norwegischen Böden. Stimmt das so?
Richtig. Momentan arbeite ich an Mikroben aus der letzten Eiszeit, aus Sedimentproben aus einem See in Norwegen.
Aus einem See?
Mhm. Ja. Sediment sind sozusagen, das sind Archive von was in der Umwelt war über einen längeren Zeitraum, weil sich alles absetzt nach und nach. Und wenn man in das Sediment reinbohrt, ist das wie in so einem Buch zu blättern. Je weiter man runtergeht, desto tiefer kann man in die Zeit reinschauen.
Was willst du denn daraus lernen oder erfahren?
Erstens finde ich es super toll, dass das möglich ist, dass man Zeitreisen machen kann mit DNA.
Also du ziehst dir da die DNA von Mikroben.
Richtig.
Von einst. Raus.
Genau, von Mikroben von 1. Und meine Idee, meine Frage ist, wenn die Bakterien im zentralen Punkt eines Ökosystems sitzen und die ersten sind, die sofort reagieren, wenn sich was ändert, Stichpunkt die Diät, die nach einem Tag schon gezeigt hat, dass sich im Darmmikrobiom was verändert. Wenn wir uns die angucken, was passiert ist in der letzten Eiszeit, wo die Erde auf einmal warm geworden ist, sehen wir, wie sich die Bakterien verändert haben. Und wenn wir sehen, wie sie sich verändert haben, was genau hat sich verändert, also welche Funktion haben sie gehabt und wie hat sich die bakterielle Zusammensetzung verändert von Eiszeit hin zu nach der Eiszeit.
Also als Reaktion, als unmittelbare Reaktion auf diesen klimatischen Wandel.
Genau. Und wenn wir das verstehen, können wir vielleicht verstehen, was jetzt in der Zukunft passiert, weil unsere Erde ja auch immer wärmer wird. Und ich hoffe, dass ich quasi, wenn ich mir die mikrobielle Gemeinschaft von der letzten Eiszeit anschaue und wie sie sich verändert hat und dann mir auch anschaue, wie sich die Pflanzen und Tiere in der Zeit verändert haben und die ganze Landschaft, dass ich dann vielleicht vorhersagen kann, wahrscheinlich funktioniert das nicht, aber eventuell Stichpunkte oder Ideen habe, was in der Zukunft passieren könnte, wenn es wärmer wird.
Also aus der Vergangenheit lernen, weil Bakterien und Mikroben so extrem anpassungsfähig sind, also sich ein bisschen abzugucken, wie haben die das gemacht und sich umgestellt auf veränderte klimatische Bedingungen und was können wir daraus lernen für den Klimawandel, der jetzt gerade läuft?
Ja, das ist die Idee. Das wäre toll.
Okay. Also Bakterien hat es schon vor Milliarden Jahren gegeben, also lange vor uns Menschen gegeben und Wahrscheinlich wird es sie auch lange nach uns Menschen noch geben. Kann man quasi sagen, dass eine gesunde Mikrobengemeinschaft oder ein gesundes Mikrobiom der Welt für uns letztlich wichtiger ist als für die Mikroben, weil die kommen eh klar?
Ja, eigentlich schon. Also es ist nicht eine Frage, ob das Leben weitergeht, sondern wie es für uns weitergeht. Weil für die Bakterien wird es auf jeden Fall weitergehen.
Ja, ob wir noch dabei sind quasi bei der Party.
Ja, also wir sollten nett zu denen sein, weil die sorgen dafür, dass wir so leben können, wie wir leben können.
Wir brauchen unsere mikroskopisch kleinen Mitbewohner mehr als die uns.
Ja, genau.
Okay, Teda Bartholomäus, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Unser Körper und letztlich unsere Erde als große Mikroben-WG. Darum ging es heute in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio mit Dr. Teda Bartholomäus, die am Max-Delbrück-Center in Berlin und an der Universität Oslo die Welt der Mikroben und Mikrobiome erforscht. Mein Name ist Anna Korwis. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.